Manchmal scheint es, als würde alles um uns herum von anderen Mächten gesteuert, Erwartungen, Bilder, Erfolgskult, Angst vor Ablehnung. Wer Gott treu bleiben will, steht schnell vor der Frage, wem er letztlich die Knie beugt. Die Geschichte von Daniels Gefährten in Babylon zeichnet eine prophetische Linie bis in unsere Zeit. Mitten im Zentrum fremder Herrschaft beruft Gott junge Menschen, die sich nicht vor sichtbarer Macht beugen, sondern dem unsichtbaren, lebendigen Gott vertrauen. Satans Verführung durch sichtbare Macht und kollektiven Druck. Das dritte Kapitel im Buch Daniel eröffnet einen Blick in die Art und Weise, wie Satan Götzenanbetung inszeniert. Nebukadnezar lässt ein riesiges Standbild aus Gold errichten, stellt es weithin sichtbar auf eine Ebene und verbindet es mit Musik, Pomp und der geballten Präsenz von Beamten, Würdenträgern und Volksmengen. Sichtbare Macht, orchestrierter Klang und kollektive Bewegung sollen das Herz überwältigen, bevor der Verstand überhaupt zur Besinnung kommt. Hinter der Forderung, sich vor diesem Bild zu beugen, verbirgt sich eine geistliche Frage: Wem gehört eure Anbetung? Dem Gott, der Jerusalem fallen ließ, oder der imperialen Macht, die jetzt sichtbar triumphiert? Darum heißt es in Daniel 3:5, dass beim Klang der Instrumente alle niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten. Die Musik ist nicht bloße Dekoration, sondern ein Mittel, den Willen zu umgarnen. In dieser Botschaft betrachten wir den Sieg der jungen Nachkommen der herabgekommenen Auserwählten Gottes über die Verführung zur Götzenanbetung. In Kapitel 3 bestand Satans Strategie darin, die jungen Überwinder unter Gottes besiegten Auserwählten durch die Blindheit Nebukadnezars zur Götzenanbetung zu verleiten. Nebukadnezar ließ ein großes Bild aus Gold anfertigen, 60 Ellen hoch, und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Möglicherweise wurde er durch die Deutung seines Traumes in Kapitel 2 dazu veranlasst, ein solches Bild zu errichten. Diese Szene steht nicht isoliert in der Bibel. Von 1. Mose an wird deutlich, dass Götzen nicht einfach harmlose Symbole sind. Paulus schreibt, was die Nationen opfern, das opfern sie Dämonen und nicht Gott, und entlarvt damit, dass hinter den Bildern Mächte stehen, die den Platz des wahren Gottes usurpieren. Nebukadnezars Bild ist äußerlich ein politisches Loyalitätssymbol, innerlich aber eine Tür in einen geistlichen Herrschaftswechsel. Wer sich beugt, übergibt Herz und Stimme einer Macht, die den Allerhöchsten verdrängen will. Deshalb ist Götzenanbetung nie nur eine Frage religiöser Form, sondern immer ein Kampf um das innerste Zentrum des Menschen. Bemerkenswert ist, wen Satan in dieser Stunde ins Visier nimmt. Die jungen Juden in Babel sind Nachkommen eines niedergeschlagenen Gottesvolkes, deportiert, entwurzelt, scheinbar am Rand der Geschichte. Doch gerade dort sucht Gott Überwinder, die dem unsichtbaren Gott mehr Gewicht geben als jedem sichtbaren System. Dass sie jung sind, mindert in Satans Augen nicht ihre Bedeutung, im Gegenteil, wenn er ihre Knie vor dem Standbild beugt, hat er eine Generation gewonnen. Wenn sie stehen bleiben, wird mitten im Herzen der Weltmacht ein Gegenzeugnis aufgerichtet. So spitzt sich die Frage zu: Ist das, was glänzt, wirklich das, was gilt? Oder ist der Gott, dessen Tempel in Ruinen liegt, dennoch der Herr der Geschichte? Die Mechanismen aus Babel sind bis heute erkennbar, auch wenn die Standbilder andere Formen tragen. Erfolg, nationale oder ideologische Identitäten, religiöser Formalismus, digitale Plattformen, vieles tritt mit dem Anspruch auf, unbedingte Loyalität zu verdienen, und bedient sich ähnlicher Mittel, beeindruckende Bilder, einströmende Musik, die Sogwirkung von Mehrheiten und die Angst vor Ausschluss oder Nachteil. Johannes fasst diese Weltordnung in konzentrierter Form zusammen, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht aus dem Vater, sondern ist aus der Welt. Was äußerlich neutral oder sogar bewunderungswürdig erscheinen kann, wird so zum Ort der Prüfung: Wer sitzt tatsächlich auf dem Thron meines Herzens? Sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Laute, der Sackpfeife und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht aus dem Vater, sondern ist aus der Welt. Wer die Dynamik von Nebukadnezars Bild erkennt, wird wacher für die Standbilder der eigenen Zeit. Es geht nicht darum, sich ängstlich aus der Welt zurückzuziehen, sondern mit klaren Augen zu leben: Was will meine Knie, meine Stimme, meine Bewunderung? Die Geschichte der jungen Juden in Babel eröffnet die Möglichkeit, mitten im Strom der Masse innerlich anders ausgerichtet zu sein. Gott unterschätzt dabei weder die Gewalt des Drucks noch die Zerbrechlichkeit junger Herzen, gerade darum schenkt er ihnen seine Gegenwart und treue Zusagen. In einer Welt voller sichtbarer Macht bleibt der unsichtbare Gott derjenige, der das letzte Wort über unsere Anbetung hat, und wer sich ihm anvertraut, steht nicht allein, selbst wenn viele anderes verehren. Der Mut der jungen Überwinder, Treue bis ins Feuer. Als Nebukadnezar die drei jungen Juden zur Rede stellt, ist die Bühne bereits bereitet, ein überhitzter Ofen, ein erzürnter König, die drohende Todesstrafe. In diese Atmosphäre hinein antworten sie ohne Ausflucht und ohne Berechnung der Folgen, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, ist imstande, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten, und er wird uns, o König, aus deiner Hand erretten. Und wenn nicht, so soll dir kund sein, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgestellt hast, nicht anbeten werden. Ihr Glaube hat zwei Seiten, er rechnet mit Gottes Macht, aber er bindet seine Treue nicht an ein bestimmtes Ergebnis. Gott ist für sie kein Garantieschein gegen das Leiden, sondern der unverwechselbare Inhalt ihrer Anbetung, mit oder ohne sichtbare Rettung. Die drei Überwinder antworteten, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, ist imstande, uns aus dem brennenden Feueraufen zu erretten, und er wird uns, o König, aus deiner Hand erretten. Ihre Antwort an Nebukadnezar war unhöflich und sehr kühn. Dennoch war in ihrer Antwort noch etwas von menschlichem Denken. Sie sagten, dass Gott imstande sei, sie aus dem brennenden Feuerofen zu erretten. Tatsächlich brauchte Gott sie nicht aus dem Ofen zu erretten. Er bewahrte sie im Ofen und machte das Feuer wirkungslos. Damit tritt eine Qualität des Glaubens hervor, die über bloßes Vertrauen auf Wunder hinausgeht. Viele Bitten richten sich an Gott mit der Erwartung, wenn du mich bewahrst, dann bleibe ich dir treu. Die drei Freunde denken umgekehrt, weil du Gott bist, bleibe ich dir treu, auch wenn die Bewahrung ausbleibt. Hebräer 11 beschreibt solche Glaubenden, die durch Glauben Königreiche überwanden und andere, die nicht die Befreiung annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. In dieser Linie stehen Daniels Gefährten, ihr Mut ist kein heroischer Eigensinn, sondern das Ergebnis einer priorisierten Liebe. Sie schätzen Gottes Ehre höher als das eigene Leben, und gerade diese Schätzung macht sie fähig, im entscheidenden Augenblick nicht einzuknicken. Gott antwortet auf diese Treue, indem er den Ofen nicht ausbläst, sondern selbst in den Ofen eintritt. Nebukadnezar staunt, siehe, ich sehe vier Männer frei im Feuer umhergehen, und keine Verletzung ist an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Das Feuer verliert seine zerstörende Gewalt, ohne seine Hitze zu verlieren. Was verbrennt, sind die Fesseln, nicht die Menschen, was bestehen bleibt, ist ihre Gemeinschaft mit dem, der mitten in den Flammen sichtbar wird. Dieses Muster findet sich an vielen Stellen der Schrift, Gott holt nicht jeden Diener aus der Bedrängnis heraus, aber er geht in die Bedrängnis hinein. Paulus erfährt im Gefängnis den Herrn als den, der in seine tiefste Schwachheit hineinspricht, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Der Glaube der drei Freunde ist deshalb mehr als jugendliche Begeisterung. Er ist eine innere Ausrichtung, die das Wenn nicht ebenso mit Gott verknüpft wie das Wenn ja. Sie machen ihre Identität nicht abhängig vom Ausgang der Geschichte, sondern von der Beziehung zu ihrem Herrn. Indem sie bereit sind, in das Feuer hineinzugehen, entdecken sie, dass der scheinbare Ort des Endes zum Raum der Nähe Gottes wird. Aus menschlicher Sicht ist der Ofen das Symbol des Scheiterns, aus Gottes Sicht wird er zur Bühne seiner Treue. Gerade jungen Glaubenden, die oft vor ersten großen Bewährungsproben stehen, eröffnet sich hier eine Perspektive, es gibt eine Treue, die nicht an den Erfolg gebunden ist, sondern an den, der in jeder Lage derselbe bleibt. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, ist imstande, uns aus dem brennenden Feueraufen zu erretten, und er wird uns, o König, aus deiner Hand erretten. Und wenn nicht, so soll dir kund sein, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgestellt hast, nicht anbeten werden. Er antwortete und sagte, siehe, ich sehe vier Männer frei im Feuer umhergehen, und keine Verletzung ist an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Der Glaube von Daniels Gefährten lenkt den Blick weg von der Frage, wie sich Leid vermeiden lässt, hin zu der Frage, mit wem wir durch das Leid gehen. Es entlastet, dass treuer Glaube nicht darin besteht, stets starke Gefühle zu haben oder jede Furcht zu überwinden, sondern darin, sich im Kern nicht von Gott zu lösen, selbst wenn das Ergebnis ungewiss bleibt. Aus dieser Haltung erwächst eine stille Freiheit, der Ausgang liegt in Gottes Hand, die Richtung meines Herzens ebenso. So kann inmitten von Druck, Missverständnis oder Verlust eine neue Form von Mut wachsen, die nicht laut auftritt, aber standhaft bleibt. Und gerade dort, wo menschlich gesehen der Ofen vor Augen steht, erscheint oft am deutlichsten, dass wir nicht allein sind. Gottes Zeugnis im Zentrum der Weltmacht. Nachdem der König die jungen Männer aus dem Ofen herausrufen lässt, beschreibt der Bericht eine fast nüchterne, aber überwältigende Szene. Da sammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Oberen und die Räte des Königs. Sie sahen diese Männer, über die das Feuer keine Macht gehabt hatte, dass das Haar ihres Hauptes nicht versengt und ihre Oberkleider nicht verändert waren und dass nicht einmal der Geruch des Feuers an sie gekommen war. Die Mächtigen der Welt, die eben noch als Statisten der Götzenanbetung fungierten, werden zu Zeugen einer anderen Wirklichkeit. Der Ofen, der Gottesbekenner zum Schweigen bringen sollte, wird zum Ort einer öffentlichen Offenlegung. Das Feuer hat eine Grenze, die Macht des Königs ebenso, aber der Gott dieser jungen Männer nicht. Dann traten die jungen Überwinder aus dem Feuer, und alle hohen Beamten und die Ratgeber des Königs sahen an ihnen, dass das Feuer keinerlei Wirkung auf ihre Leiber gehabt hatte, dass das Haar ihres Hauptes nicht versengt war, ihre Kleider keinen Schaden genommen hatten und dass auch der Geruch des Feuers nicht an sie gekommen war. Damit erhält der Sieg der Überwinder eine Dimension, die über ihr persönliches Überleben hinausgeht. Ihre Unversehrtheit ist nicht in erster Linie ein Geschenk für sie, sondern ein Zeugnis für Gott vor einem staunenden Publikum. Nebukadnezar muss anerkennen, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten, und es gibt keinen anderen Gott, der so zu erretten vermag wie dieser. Der zuvor seine eigene Macht in Gold gießen ließ, bezeugt nun, dass eine höhere Macht am Werk ist. So zeigt sich, wie Gott mitten in einer gottfeindlichen Ordnung sein eigenes Rühmen schafft, nicht durch politische Umstürze, sondern durch treue Zeugen. Die ganze Schrift kennt diese Dynamik. In der Geschichte Hiobs etwa erlaubt Gott eine beispiellose Anfechtung, um vor der unsichtbaren Welt ein Zeugnis über die Echtheit der Gottesfurcht zu geben. Am Ende kann Hiob bekennen, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Sein persönlicher Gewinn, eine tiefere Erkenntnis Gottes, ist zugleich Gottes Triumph über die Anklage des Widersachers. Ähnlich bei Paulus, seine Ketten in Römer führen nicht zu einer Lähmung des Evangeliums, sondern dazu, dass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind in der ganzen Prätorianergarde und bei allen übrigen. Was menschlich wie eine Engführung wirkt, nutzt Gott, um seinen Namen in bisher unerreichte Räume hineinzutragen. Auf diese Weise wird die standhafte Anbetung weniger zu einer Privatangelegenheit, als wir es oft empfinden. Wenn ein junger Mensch in einem Umfeld, das andere Götter feiert, innerlich bei Christus bleibt, geschieht mehr, als äußerlich sichtbar ist. Unsichtbare Mächte nehmen Notiz, Menschen, die zunächst nur Zuschauer sind, beginnen zu staunen, Systeme, die sich absolut geben, werden relativiert. Paulus fasst die Zielrichtung Gottes so zusammen, damit in den himmlischen Örtern jetzt durch die Gemeinde den Fürstentümern und Gewalten die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht werde. Daniels Gefährten sind ein frühes Bild dieser Berufung, durch sie demonstriert Gott seine Weisheit und Treue mitten in der Weltmacht Babel. Und die Satrapen, die Statthalter, die Oberen und die Räte des Königs versammelten sich, sie sahen über diese Männer, dass das Feuer keine Macht über ihre Leiber gehabt hatte und dass das Haar ihres Hauptes nicht versengt und ihre Oberkleider nicht verändert waren und dass nicht einmal der Geruch des Feuers an sie gekommen war. Nebukadnezar ergriff das Wort und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, dass sie keinem Gott dienten und keinen anbeteten als nur ihren Gott. So wird von mir Befehl gegeben, dass jeder, welcher Völkerschaft, Nation oder Sprache er auch sei, der gegen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verkehrtes spricht, in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werde, denn es gibt keinen anderen Gott, der so zu erretten vermag wie dieser. Die Szene vor dem Ofen macht deutlich, wie weitreichend die Folgen treuer Anbetung sind. Was im Moment der Entscheidung wie ein persönliches Ringen erscheint, wird rückblickend zu einem Baustein im sichtbaren und unsichtbaren Zeugnis Gottes. Es ist entlastend zu wissen, dass nicht wir für die Wirkung sorgen müssen, das liegt in Gottes Hand. Aber es ist ebenso tröstlich, dass kein treuer Schritt unbemerkt bleibt, nicht vor ihm, nicht vor den Mächten, denen er seine Weisheit vor Augen führt. So darf die eigene Treue kleiner und bescheidener erscheinen, ohne an Bedeutung zu verlieren. Gott ist fähig, selbst die Öfen unserer Zeit, Anfeindung, Missachtung, Druck, so zu wenden, dass sie Schauplätze seiner bewahrenden Gegenwart werden. Wo diese sich das Herz durchdringt, wächst ein leiser Mut, der nicht nach Bühne sucht, sondern froh ist, wenn Gott geehrt wird, ob in großem oder in kleinem Rahmen. Herr Jesus Christus, du einzig wahrer Gott, du siehst alle sichtbaren und unsichtbaren Bilder, vor denen Menschen heute die Knie beugen. Danke, dass du inmitten einer dunklen Zeit junge und alte Herzen berührst und sie befähigst, dir allein zu gehören. Stärke in uns den Glauben von Daniels Gefährten, der dich ehrt, ob du Wunder tust oder uns durch das Feuer hindurchträgst. Wo wir in versteckter oder offener Götzenanbetung gefangen sind, offenbare uns dich als den größeren, herrlichen Gott, der jedes fremde Bild entmachtet. Lass deine Gegenwart unsere Feueröfen in Orte deiner Nähe verwandeln, in denen Fesseln fallen und dein Name sichtbar geehrt wird. Und gib, dass durch stille Treue und klare Anbetung dein Zeugnis in dieser Welt hell leuchtet, bis alle erkennen, dass du allein würdig bist, angebetet zu werden. Amen.